Deutschlandfunk. Das Feature.
We were supposed to meet a few days after her death, but in that last message, she said, "I have a sense of time running out. There are so many things I wanted to do that I could have, that I have not done." And that's the last message I have from her.
Eigentlich waren wir verabredet, wenige Tage nach ihrem Tod. Aber vorher schrieb sie mir, ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Es gibt so vieles, was ich noch tun wollte. Das ist die letzte Nachricht, die ich von ihr habe.
Kurz nach dem Mord an Daphne Caruana Galizia gründet Caroline Muscat gemeinsam mit Kollegen in Malta ein investigatives Newsportal, The Shift News.
After the message that Daphne's executioner sent to the country, because that was a spectacular assassination.
Daphne's Exekution, dieses spektakuläre Attentat, war eine Botschaft an das Land. Ihr könnt uns nichts anhaben. Da wollten wir eine starke Botschaft zurückgeben. Ihr werdet uns niemals zum Schweigen bringen. 3 Wochen nach ihrem Tod sind wir gestartet.
Die erste Recherche von The Shift News führt in geschlossene Facebook-Gruppen der regierenden Labour-Partei. Über Accounts von Whistleblowern verschaffen sich die Journalisten Zugang. Monatelang lesen sie mit, gehen zurück bis zum Tag des Anschlags.
They were celebrating her death. There were glasses of champagne, images with glasses of champagne. Let her burn in hell. She can't even rest in peace because she will be in pieces. Horrific language.
Sie haben ihren Tod gefeiert. Es gab Bilder mit Champagnergläsern. Lasst sie in der Hölle brennen. Sie wird nicht in Frieden ruhen, weil sie ja zerfetzt ist. Eine entsetzliche Sprache.
Mit Freuden würden sie mich tot sehen. Malta und der Mord an Daphne Caruana Galizia. Ein Feature von Iris Roman.
Everybody knew who Daphne Caruana Galizia was. So when I heard that she was murdered in the way she was, first I thought it was some sort of twisted joke. Then I thought it was somebody else inside that car. And then, you know, when the Prime Minister started speaking and actually confirmed it, then reality starts sinking in.
Jeder wusste, wer Daphne Caruana Galizia war. Als ich hörte, dass und wie sie umgebracht worden war, dachte ich erst, das ist ein schlechter Witz. Dann dachte ich, sicher war jemand anderes in dem Auto. Aber als der Premierminister es bestätigte, sickerte die Wahrheit langsam durch.
Die Redaktion von Tim Diakono liegt in einem Gewerbegebiet außerhalb von Nashar, direkt neben einem Steinbruch. Cafés, Werkstätten und Start-ups teilen sich das Gelände. Tim Diakono ist politischer Redakteur bei Loving Malta, einer Online-Zeitung für jüngere Leser.
Es war nicht leicht, damit klarzukommen. Es werden bei uns ja nicht ständig Prominente am helllichten Tag in die Luft gesprengt, so wie Sie. Es war ein schwerer Schock. Und ich denke, ich kann hier für viele sprechen.
Die Nachricht geht um die Welt. Ein Journalistenmord mitten in Europa, das war bis dahin undenkbar.
Die Autobombe zündete in der Nähe ihres Wohnortes. Die maltesische Bloggerin und Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde gestern
européenne se dit horrifiée par l'assassinat d'une journaliste à Malte. Daphne Caruana Galizia dénonçait la corruption.
Die 53-Jährige recherchierte im Bankensektor und zu Geldwäsche über Maltas
Daphne
Geschäfte.
Daphne Caruana Galizia hatte Mitgliedern der maltesischen Regierung Korruption vorgeworfen.
Premierminister Joseph Muscat von der Labour-Partei verurteilt den Mord und setzt 1 Million Euro Belohnung für die Ergreifung der Täter aus. Die Journalistin sei eine seiner härtesten Kritikerinnen gewesen, doch er werde jeden Stein umdrehen, um die Mörder zu finden.
Dies ist eine schwere Zeit, aber die Empörung der Regierung und der Menschen beweist, das ist nicht das, wofür wir stehen. Und wir werden das nicht beiseite schieben.
Tim Diakono verfolgt die Ermittlungen. Niederländische und englische Experten treffen ein, Forensiker des FBI von Europol. Auch ich erinnere mich an die Bilder von weiß gekleideten Gestalten, die tagelang in großem Umkreis des völlig zerstörten Autos die Felder nach Beweisen und Leichenteilen absuchen.
Es erschien damals sehr unwahrscheinlich, dass man irgendetwas herausfinden würde. Es hatte auf Malta schon vorher mehrere Autobombenfälle gegeben, die ungeklärt blieben. Für Kriminelle ist das Praktische an einer Autobombe, dass sie fast keine Spuren hinterlässt. Zwar sind die Vorbereitungen gefährlich und aufwendig, aber alle Beweise verbrennen. Der Fall ist kaum zu lösen.
Doch bereits 6 Wochen nach dem Mord verhaften maltesische Sicherheitskräfte in einem spektakulären Polizeieinsatz im Hafen von Marsa mehrere Männer. 3 von ihnen werden noch in der Nacht dem Haftrichter vorgeführt.
Brothers Alfred and George De Giorgio and Vince Scott, all of whom are known to the police and about to be arraigned in connection.
Die 3 Verdächtigen sind landesweit bekannte Kriminelle. Die 2 Brüder George und Alfred De Giorgio und ihr Freund Vince Muscat.
Sie waren Mitglieder der maltesischen Mafia, gehörten zur kriminellen Unterwelt. Aber aus irgendeinem Grund hat die Polizei sie nie überführen oder belangen können. Sie waren arbeitslos gemeldet, bekamen Unterstützung vom Staat, lebten aber in Saus und Braus, fuhren Mercedes, verbrachten die Ferien in Monte Carlo, aßen in den besten Restaurants, schickten ihre Kinder auf Privatschulen. Da fragt man sich irgendwann, gab es eine Art Komplizenschaft? Hat jemand weggeschaut? Es ist sehr seltsam.
Die 3 Angeklagten erklären sich für unschuldig und verweigern jede Aussage. Die Beweise gegen sie sind schwerwiegend.
Sie kauften spezielle SIM-Karten für diesen Mord. 2 Männer waren auf Beobachtungsposten und schickten einem Dritten eine Nachricht, der auf einem Boot auf dem Meer war. Von dort wurde die Bombe gezündet, damit man den Killer nicht in Bithynia lokalisieren konnte. Sie hatten Daphne wohl schon eine ganze Weile beobachtet. Es war ein professioneller Mord, keine Verzweiflungstat oder ein Verbrechen aus Leidenschaft. Es war gut durchdacht.
Was fehlt, ist ein Motiv. Die mutmaßlichen Täter haben die Journalistin nicht gekannt. Und diese hat nie über die Männer geschrieben. Es ist ein Auftragsmord, sagt die Polizei. Seit fast einem Jahr läuft das Beweisaufnahmeverfahren. Die Verteidiger versuchen mit allen Mitteln, die Verhandlungen zu verzögern. Durch Befangenheitsanträge und Beschwerden.
Sie sehen wie normale Malteser in mittleren Jahren aus. Wenn ich einen von ihnen auf der Straße treffen würde, würde ich nicht mit der Wimper zucken. Aber was mir aufgefallen ist, einmal nach dem Prozess, als alle mit ihren Anwälten sprachen, George drehte sich um und fing leise an zu lachen. Das war echt gruselig. Vielleicht war es eine Botschaft, wer weiß.
Auch David Lindsay hat einen der mutmaßlichen Killer gesehen. Er musste zum Gericht in Valletta, weil er verklagt wurde, aufgrund eines Artikels, den er geschrieben hatte. Journalistenalltag in Malta, sagt er.
The first course of action for any politician or any businessman is to libel you. Libel first, ask questions later. So I was in court there and they brought the guy in handcuffs. Set him down right next to me.
Das Erste, was Politiker und Geschäftsleute tun, sie verklagen dich. Erst klagen, dann fragen. Deshalb war ich dort. Und sie brachten den Kerl rein, in Handschellen, und setzten ihn direkt neben mich.
Ich treffe David Lindsay in der Nähe des Hafens von Birzebuja im Süden der Insel. Der gebürtige Amerikaner ist Chefredakteur der 2 englischsprachigen Zeitung des Landes, Malta Independent on Sunday. Mit Daphne Caruana Galizia hat er eng zusammengearbeitet. Auf einen ihrer Mörder zu treffen, darauf war er nicht vorbereitet.
This is the guy who killed my friend and colleague. Alfred, the spotter. Yeah,
das ist der Kerl, der meine Freundin und Kollegin getötet hat. Alfred, der Späher. Aber was machst du? Ihn erwürgen? Daphnes Ehemann war auch da. Ich weiß nicht, was ich an seiner Stelle täte. Ich glaube nicht, dass ich mich zusammenreißen könnte. Der Mann hat die Geduld eines Heiligen, denn er ist jedes Mal dort.
Alfred, der Spotter, der Späher. Von einer Anhöhe aus soll er wochenlang das Haus in Bithynia beobachtet haben. In der Nacht vor dem Mord befestigt er den Sprengsatz unter dem Fahrersitz ihres Kleinwagens. Am folgenden Nachmittag verlässt die Journalistin das Haus. Alfred ruft seinen Bruder George an. Nach 107 Sekunden Telefonat ist ihr Auto an den letzten Häusern des Dorfes vorbeigefahren. Alfred gibt das Signal. Sein Bruder sendet die SMS, die Bombe zündet. Die Journalistin stirbt um 14.58 Uhr. Ihren letzten Blogpost hat sie wenige Minuten zuvor hochgeladen.
Running Commentary, 16. Oktober 2017, 14.35 Uhr. Überall Gauner, wohin du auch schaust. Die Situation ist hoffnungslos.
Irgendwer hat die Killer beauftragt. Wer, das liegt auch ein Jahr nach der Tat völlig im Dunkeln. Seitdem geht in Malta die Angst um. Ich habe bei meinen Recherchen niemanden getroffen, der sich nicht umgeschaut hat, ob jemand Verdächtiges am Nebentisch sitzt.
Man macht sich schon Sorgen. In den Wochen und Monaten danach guckte ich immer unter mein Auto. Wir hatten an vielen Stories gemeinsam gearbeitet. Welche war der Auslöser? War es Geschichte A oder G oder X? Würde mich das in Schwierigkeiten bringen? Wenn du in unserem Beruf zu viel darüber nachdenkst, wirst du wahnsinnig.
Daphne Caruana Galizia war ihren Kolleginnen und Kollegen fast immer einen Schritt voraus. Sie recherchierte über Korruption, Geldwäsche, Bestechung in höchsten politischen Kreisen. Sie hatte die besten Quellen, arbeitete meistens allein und irrte sich nur selten.
Sie wusste immer, wie weit sie bei der Zeitung gehen konnte. Sie hat nicht wild um sich geschossen, um mehr Klicks zu bekommen oder populär zu sein. Sie wusste genau, was sie tat. Und sie hat in den 9,5 Jahren, in denen ich ihr Redakteur war, diese Grenze niemals überschritten. Offen gestanden nahm sie Kritik immer konstruktiv auf. Wenn sie einen Fehler gemacht hat, korrigierte sie ihn. Und sie war die Erste, die zugab, ich habe einen Fehler gemacht.
In ihrem Blog Running Commentary, zu Deutsch fortlaufender Kommentar, war sie offensiver. Ihr erster Post trägt die Überschrift Null Toleranz für Korruption. Dem blieb sie treu, legte strenge Maßstäbe an alle an, die ein öffentliches Amt bekleiden. Ihr Blog war ein ständig aktualisiertes Who is Who der maltesischen Inseln. Wenn jemand sich daneben benahm, wurde das ausführlich kommentiert. Sie nahm kein Blatt vor den Mund, sagen ihre Anhänger. Sie ruinierte den Ruf anderer Leute, sagen ihre Gegner. Sie war den meisten überlegen, meint David. Damit kamen viele nicht klar.
Für die meisten war sie eine sehr einschüchternde Persönlichkeit. Schon vor 20 Jahren war sie jedem ein Begriff durch ihre Zeitungskolumnen und ihre kämpferische Einstellung zu allem. Von ihren Texten her hatten die Leute ein völlig verzerrtes Bild von ihr. Eine laute, selbstherrliche Person, die immer mit der Tür ins Haus fiel. Aber so war sie gar nicht. Sie verhielt sich zurückhaltend, mehr wie ein Mauerblümchen. Sie wollte nie ins Zentrum der Aufmerksamkeit. And be a wallflower, then stand out and be the center of
attention. Running Commentary, 24. Mai 2016, 13.53 Uhr. Nur weil ich von Natur aus hartnäckig bin, mache ich weiter. Je mehr sie mir an den Kopf werfen, desto weniger gebe ich nach. Ich habe einen sturen Charakter. Das bringt sie durcheinander. Und ich vermute, es ist das erste Mal, dass sie so viel Gegenwehr erleben von jemandem, den sie unterkriegen wollen. Eine weniger starke Persönlichkeit hätte sich längst von der Brücke gestürzt, wäre in Depressionen verfallen oder hätte einfach aufgegeben und alles getan, was sie verlangen, nur um sie loszuwerden.
Als Joseph Muscat Oppositionsführer der Labour-Partei wird, gerät er in den Fokus der Journalistin. Wenn es einen arroganten Blödmann in diesem Land gäbe, dann sei es Joseph Muscat, schreibt sie. Kurz vor den nationalen Wahlen im März 2013 antwortet Muscat darauf mit einer politischen Kampagne.
I think one of the most shocking experiences I had come across was one morning driving to work and I see it was election time in 2013 and I see this huge billboard with a number of politicians on it and in the middle of the politicians was Daphne's face.
Ich glaube, eines der schockierendsten Erlebnisse überhaupt war, als ich eines Morgens zur Arbeit fuhr, kurz vor den Wahlen 2013, und ich sah dieses riesige Wahlplakat mit Gesichtern von Oppositionspolitikern und in der Mitte war Daphnes Gesicht.
Gloria war eine enge Freundin von Daphne. Was die beiden Frauen verband, war weniger die Politik, sondern mehr die Schönheit, die gemeinsame Leidenschaft für Gärten, gutes Essen, die Lust am Leben.
I don't think her face was so known around.
Ihr Gesicht war damals kaum bekannt, obwohl es in ihrer Zeitungskolumne ein kleines Foto von ihr gab. Und auf dem Plakat stand so etwas wie Freunde von Freunden.
Diese Plakate machen Daphne Caruana Galizia schlagartig bekannt und suggerieren, dass sie Politikerin wäre. Die Attacken beginnen sofort.
Running Commentary, 11. Januar 2013, 13.53 Uhr. Am selben Abend war ich bei meiner Mutter und ging danach runter zum Parkplatz, der zu dieser späten Stunde verlassen war. Als ich aus der Parklücke zurücksetzen wollte, sah ich ein Auto, das absichtlich meinen Weg blockierte. Ein Mann stieg aus und fing an zu schreien und mich anzupöbeln. Ich schloss das Fenster und verriegelte die Tür. Ich konnte mich aus der Parklücke befreien und fuhr los. Im Wegfahren rief ich ihm zu, du primitiver Prolet. Da sprang er in seinen Wagen und verfolgte mich mit quietschenden Reifen. Ich bekam wirklich Angst. Ich verlor ihn dann und fuhr nach Hause. Die Polizei rief an. Der Typ war nach dem Sida gefahren und hatte mich angezeigt, weil ich angeblich in sein Auto gefahren wäre und dann Fahrerflucht begangen hätte.
Später wird vor Gericht bewiesen, der Mann hat gelogen. Doch das nützt der Journalistin wenig. Von da an wird sie auf der Insel verfolgt bis zu ihrem letzten Tag. Am 9. März 2013 gewinnt Labour die Wahl. Die nationalkonservative Regierung wird abgesetzt. Joseph Muscat wird Premierminister. Eine Woche später besucht Gloria mit Freunden das St. Joseph's Fest in Rabat. Es wird mit Prozessionen, Feuerwerk und Musik gefeiert. Daphne und ihr Ehemann Peter stoßen dazu. Daphne ist für ihr Magazin unterwegs, Taste and Flair. Damit verdient sie ihren Lebensunterhalt. Ein monatliches Hochglanzmagazin über Lifestyle, Innenarchitektur, Essen und Gärten. In Rabat will sie Fotos von den Verkaufsständen machen, die Svinic da San Josep anbieten, einen speziellen Festkuchen.
Peter mentioned that he knew who sold very good cakes.
Peter kannte einen sehr guten Kuchenstand, also beschlossen wir, ins nächste Dorf zu laufen. Die Straße ist eng, es war ziemlich voll und wir bahnten uns im Gänsemarsch einen Weg durch die Menge. Als wir ankamen und zurückschauten, hatten wir die Hälfte unserer Freunde verloren, auch Daphne.
Our friends, you know, Daphne included, they weren't following.
Währenddessen haben ein Mann und eine Frau angefangen, Daphne zu belästigen und die Menge aufzuwiegeln. Zeugen werden das später bestätigen. Die Situation wird so heikel, dass Daphne mit ihrem Ehemann und anderen in ein Kloster flüchten muss. Als Gloria zurückkommt, skandiert die Menge, holt sie raus, wir haben jetzt die Macht, holt sie raus, Joseph ist unser Gott.
An einer Stelle hatte die Menge sich gelichtet und eine Frau schrie Obszönitäten. Und vor der Tür standen zwei Priester und ich ging hin und fragte sie, sind meine Freunde da drin? Und der eine guckte mich an und sagte, ja, holen Sie die Polizei sofort. Da flippte die Frau total aus und schrie, ja, holt die Polizei, ja, sie ist eine böse Frau, man soll sie an den Haaren herausschleifen. Und mein Freund schaute sie an und sagte, wir rufen die Polizei wegen Ihnen.
Die Anstifter werden später wegen Belästigung und Störung des öffentlichen Friedens zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Der Mann ist bis heute Labour-Bürgermeister von Surie, einer Ortschaft in Maltas Süden. Die Frau leitet die Bar des Labour-Clubs in Rabat. Ich bin irritiert von Glorias Schilderungen und frage die maltesische Regierung, warum ist ein Bürgermeister, der eine Journalistin die Straße hinunterjagt, nicht abgesetzt worden? Meine Frage wird nicht beantwortet.
Es war furchtbar. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas erlebt. Mittelalterlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Grauenhaft.
Daphne Caruana Galizia hat es kurz vor ihrem Tod selbst so beschrieben, als mittelalterliche Hexenjagd. Sie werde zum Sündenbock des ganzen Landes gemacht. Man nannte sie die Hexe von Bithynia, Sachara ta Bithynia.
It's much, much harder doing that kind of thing as a woman.
Wenn du eine Frau bist, ist es so viel schwerer, so aufzutreten, eine starke, von sich selbst überzeugte öffentliche Stimme zu sein. Die Beleidigungen, die du als Frau bekommst, sind völlig andere als die, die ein Mann erfährt. Als Hexe hat man sie dargestellt, mit bösen Absichten, die immer über ihrem Hexenkessel hängt und Zaubertränke mischt, ihre Lügengeschichten, um ihre gewünschte Wirkung zu erzielen. Mit der Wahrheit hatte das nichts zu tun. Tatsächlich bestätigten 10 Monate nach dem Mord alle Journalisten, die ihre Recherchen weiterverfolgt haben, dass sie die Wahrheit gesagt hatte.
Caroline Muscat, die nicht verwandt ist mit dem maltesischen Premierminister, war Newsredakteurin bei der Times of Malta. Im Sommer 2015 veröffentlichte sie einen Bauskandal. Der betroffene Politiker musste zurücktreten.
Wenn du so eine Story veröffentlichst, vor allem wenn Politiker involviert sind, dann fängt dein Handy um 6 in der Früh an zu klingeln. Die beteiligten Parteien, sogar Minister, versuchen deine Geschichte anzufechten und erzählen dir, dass du falsch liegst. Manche schreien dich an. Und so verlief dieser Morgen.
Als das Telefon wieder klingelt, wappnet sie sich für den nächsten Angriff. Im Display steht, wie so oft, eine Nummer, die sie nicht kennt.
Ich hole tief Luft und sage, okay, der Nächste, hallo? Hallo Caroline, hier ist Daphne. Ich fragte mich, warum ruft sie mich an? Habe ich einen Fehler gemacht? Das Thema verfehlt? All das schoss mir in den ersten Sekunden durch den Kopf, bis sie sagte, hervorragende Geschichte.
Caroline liest, so wie jeder in Malta, täglich Daphnes Blog Running Commentary. Doch ihre Wege haben sich noch nie gekreuzt. Es ist der erste von vielen Anrufen, die folgen werden.
Sie suchte Kontakt. Daphne war ziemlich allein mit allem, was sie tat. Das sehe ich heute viel klarer. Wenn ich damals etwas schrieb, selbst wenn es negative Reaktionen gab, war ich doch bei der Times of Malta und hatte durch diese Institution einen gewissen Schutz.
Daphne verfügt über ein enzyklopädisches Wissen und sie hat ein phänomenales Gedächtnis. Vielen Kollegen erschien sie durch ihr Wissen als übermächtig. Ihre spitze Feder war gefürchtet und machte auch vor Kollegen nicht Halt. Niemand wollte wegen einer Peinlichkeit am Abend am nächsten Morgen über sich in ihrem Blog lesen, sagt Tim Diacono.
Ja, natürlich ist man vorsichtig mit dem, was man sagt, wenn andere Journalisten dir erzählen, wie traumatisiert sie sind durch etwas, das Daphne geschrieben hat und von dem sie sagen, das stimmt nicht. Ich kam gut mit ihr klar. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass etwas zwischen uns stand. Aber man öffnete nicht wirklich sein Herz oder gab etwas preis, womit sie einen hätte attackieren können.
Neid, Menschen, die sich verletzt fühlen, Vorurteile, Ängste und die Wut derer, über die sie geschrieben hat, machen Daphne Caruana Galizia angreifbar. Isolieren sie von den anderen. Die Labour-Regierung hat diesen Punkt systematisch genutzt, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben.
Tatsächlich war es sehr leicht für Politiker, ihre Stories abzutun, indem sie sagten, wer hat das geschrieben? Es steht in Daphne Caruana Galizias Blog. Ach so, die lügt. Vergiss es. Ende der Geschichte. Und deren Anhänger glaubten es. Es ist auf Daphnes Blog, es ist eine Lüge. Wenn man sich wundert, wie ist es möglich, dass nichts passiert ist, nachdem sie all diese Skandale enthüllt hat, dass sich nichts geändert hat? Ich denke, es liegt daran, dass die Strategie von Labour sehr erfolgreich war.
Seit dem Regierungswechsel 2013 veröffentlicht die Journalistin viele große Skandale. Die Regierung hat damit begonnen, maltesische Pässe an Superreiche zu verkaufen. Caruana Galizia weist nach, dass einige der neuen Mitbürger trotz einjähriger Residenzpflicht noch nie einen Fuß auf die Insel gesetzt haben. Im Februar 2016 enthüllt die Journalistin auf ihrem Blog, dass ein Minister und der Stabschef des Premiers, Konrad Mizzi und Keith Scambry, geheime Offshore-Trusts in Übersee besitzen und dazugehörige Firmen über die Agentur Mossack Fonseca in Panama gegründet haben. Die beiden Politiker verwickeln sich in Widersprüche.
Die Panama Papers waren die Kombination aus allem. Und sie hat es gut gemacht. Erst nur wenige Informationen veröffentlicht und gewartet, dass sie es abstreiten. Dann mit mehr Informationen nachgewiesen, dass sie lügen. Dann ließ sie auch das bestreiten, um noch mehr zu veröffentlichen. Und all diese Politiker sind in die Falle gegangen. Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie hätten es besser wissen sollen, aber nein, sie mussten immer weiter lügen.
6 Wochen nach Daphne Caruana Galizia veröffentlichen internationale Medien die Panama Papers. Sie bestätigen die Enthüllungen von Running Commentary.
Die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers haben weltweit Politik und Justiz auf den Plan gerufen. In mehreren Staaten leiteten die Behörden Untersuchungen wegen der Briefkastenfirmen in Steueroasen ein.
Konrad Mizzi ist der einzige europäische Minister, der in den Panama Papers erwähnt wird. Es kommt zu Protesten auf der Straße. Doch während es überall auf der Welt zu Rücktritten kommt, geschieht in Malta nichts. Ermittlungen werden nicht eingeleitet. Joseph Muscat stellt sich vor seinen Minister und seinen Stabschef und wartet, bis die Tumulte sich widerlegen. Ein bewährtes Konzept, sagt David Lindsay.
Die Regierung hat diese Art, bei jedem Skandal den Kopf in den Sand zu stecken und den Sturm vorüberziehen zu lassen. Danach ist alles vergessen. Genau das machen sie jetzt auch mit Daphne. Lassen die Leute protestieren und schauen zu, wie es immer weniger werden und freuen sich darüber.
Ein Jahr später veröffentlicht Daphne Caruana Galizia Informationen über eine weitere Panama-Firma, eGrant. In den Datensätzen wird der Eigentümer von eGrant nicht genannt. Caroline Muscat ist damals Mitglied des internationalen Konsortiums von Journalisten, die Zugang zu den Panama Papers haben.
Jeder wollte wissen, wem eGrant gehörte. In den Daten gab es nur eine Nachricht, in der stand, wir wollen diese Firma gründen, aber der Name ist so wichtig, dass wir ihn nur über Skype durchgeben. Wer ist wichtiger als der Stabschef des Premierministers und sein Starminister? Es gab Spekulationen, dass die Firma dem Premierminister Joseph Muscat selbst gehört. Aber dann schrieb Daphne Caruana Galizia auf ihrem Blog, dass eGrant seiner Frau gehört, Michelle Muscat.
Der Premierminister und seine Frau bezeichnen dies als die größte Lüge in der Geschichte des Landes. Sie verklagen die Journalistin. Joseph Muscat setzt eine Untersuchung an. Dann werden überraschend Neuwahlen angekündigt. Der Wahltermin ist bereits 5 Wochen später. Muscat lässt sich auf Großveranstaltungen feiern. Caruana Galizia hofft inständig, dass Labour abgewählt wird. Denn sie steht mit dem Rücken zur Wand. Schon vor Monaten sind ihre Bankkonten eingefroren worden. Von Minister Chris Cardona, der laut ihren Recherchen eine Dienstreise mit einem Bordellbesuch verbunden hat und der natürlich verheiratet ist. Die Agentur, die den Verkauf der maltesischen Pässe organisiert, schlägt Joseph Muscat in privaten E-Mails vor, die Journalistin auf Schadensersatz in Millionenhöhe zu verklagen. In Malta ist das rechtlich nicht möglich, im Ausland schon. Es würde ihren finanziellen Ruin bedeuten. Muscat antwortet, ich habe nichts dagegen. Sein Stabschef schreibt, danke, das sieht gut aus. Daphne Caruana Galizia veröffentlicht auch das und antwortet in ihrer typischen, unerschrockenen Art.
Running Commentary, 2. Juni 2017, 4.16 Uhr. Herr Kählin, ich werde Sie nicht mit Formalitäten belästigen. Sie und auch die Haifische, die Sie Keith und Joseph nennen, können sich allesamt Ihre Briefe und E-Mails in den Hintern schieben. Jedes weitere Anschreiben wird von mir mit noch deutlicherer Sprache beantwortet. Ich will nie wieder von Ihnen hören.
Während das Land durch die größte innenpolitische Krise der letzten Zeit taumelt, erkrankt die Journalistin Caroline Muscat und ist für Monate außer Gefecht gesetzt. Daphne bleibt mit ihr in Kontakt.
Sie schrieb mir jede Woche, hi Caroline, wie geht es dir? Brauchst du etwas? Ich kann jederzeit vorbeikommen, auch einfach nur um zu reden. Aber ich war bettlägerig und sagte ihr immer wieder ab. Ich wollte niemanden sehen.
Als es Caroline wieder besser geht, lädt sie die Kollegin zu sich ein.
Als sie da war, rief zufällig mein Arzt an, um mir zu sagen, Caroline, das Schlimmste ist vorbei, alles ist gut. In dem Moment gaben meine Beine nach und sie sprang auf und half mir. Sie umarmte mich und sie hielt mich fest. Da sah ich, wie sie war, wie sehr ihr die Dinge am Herzen lagen und auch, wie ähnlich wir uns waren. Ich denke, sie hat es gesehen und ich nicht. Ihre ganze Unerschrockenheit kam daher, weil sie alles so wichtig nahm. Daphne hasste Ungerechtigkeit, sie hasste Machtmissbrauch und wenn sie etwas dagegen tun konnte, tat sie es. Da kam dieser Kampfgeist her.
Eine Journalistin, die unzählige Skandale enthüllt. Eine Regierung, die ihre ganze Macht einsetzt, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Kräfteverhältnisse stehen eindeutig gegen Daphne Caruana Galizia. Und am 4. Juni 2017 wird Joseph Muscat wiedergewählt. David Lindsay, Chefredakteur bei Malta Independent, ist nicht überrascht. Seiner Meinung nach wurden diese Wahlen gekauft, wie schon so viele zuvor.
Wir nennen es Demokratie. Aber ist es auch eine echte Demokratie, wenn Wahlen jedes Mal gekauft werden? Gekauft mit Baugenehmigungen, mit Werbeaufträgen, mit Jobs.
In den kurzen 5 Wochen des Wahlkampfs hat die Labour-Regierung 500 Vollzeitjobs im öffentlichen Sektor geschaffen. Weitere 1000 auf der Schwesterninsel Gozo. 1247 Baugenehmigungen wurden erteilt. In einem Land mit nur 450.000 Einwohnern, in dem ein paar hundert Stimmen eine Wahl entscheiden können.
Everyone's guilty of the same thing. And it's not a Labour Party trait. It's a Nationalist Party trait as well, you know? It's really endemic.
Alle sind gleich schuldig. Es ist nicht nur eine Strategie der Labour-Partei. Die Konservativen machen es genauso. Alle machen es so.
Der gebürtige Amerikaner hat die maltesische Staatsbürgerschaft. Ihm liegt etwas an seiner Wahlheimat. Doch langsam verzweifelt er.
In a way, sometimes I think that people want their politicians to be corrupt.
Manchmal denke ich, die Leute wollen, dass ihre Politiker korrupt sind. Denn das gibt ihnen einen Freifahrschein, selbst zu betrügen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Wenn die Top-Leute in der Regierung Millionen einstecken, warum soll ich nicht hier und da ein paar hundert Euro nehmen oder das Finanzamt betrügen? Auf diese Weise verbreitet sich das immer mehr in einem Land. Es ist beängstigend.
Die Europäische Union zweifelt schon seit 2014 an der maltesischen Rechtsstaatlichkeit. Der Verkauf von Staatsbürgerschaften beunruhigt viele, denn damit hat man uneingeschränkten Zugang zur Europäischen Union und 160 weiteren Ländern. Ein Umstand, von dem auch Kriminelle Gebrauch machen. Tatsächlich gibt es einen aktuellen Geldwäscheskandal in Finnland, in dessen Zentrum ein Russe mit einem gekauften maltesischen Pass steht. In einer Plenarsitzung des EU-Parlaments, kurz nach der Wiederwahl von Muscat, ergreift der deutsche Abgeordnete Fabio De Masi das Wort.
Kabinettsmitglieder tauchen in den Panama Papers auf, EU-Visa werden an Geschäftsleute verhökert. Mit dem Rabattsystem können Unternehmen Steuersätze auf 5% der Gewinne drücken. Malta ist ein Paradies für Geldwäsche der italienischen Mafia. An dem Geld, das Malta schützt, klebt daher auch Blut. Europa braucht Glaubwürdigkeit. Ja, und ich möchte Sie, Herr Muscat, fragen, werden Sie vor dem Panama Paper Untersuchungsausschuss erscheinen? Es ging Ihnen eine Einladung des Vorsitzenden zu. Werden Sie das nachholen? Vielen Dank.
Premierminister Muscat weist die Kritik zurück. Zu den Panama-Vorwürfen würde es bereits in seinem Land Untersuchungen geben. Wenn die abgeschlossen seien, werde er vor dem Ausschuss eine Aussage machen. Dass er selbst und seine Mitarbeiter die wichtigste Untersuchung blockieren, erwähnt er nicht. Er verweist lächelnd auf Missstände in anderen EU-Ländern, hebt die Verbesserungen und Erfolge der eigenen Regierung hervor, mutmaßt, dass seine Kritiker leichtgläubige Neider seien. Warum würden sie sonst einer Lügnerin glauben?
Wann immer ich nach der Quelle frage, nennt jeder mir denselben Block und denselben unbegründeten Bericht. Es ist mir ein Rätsel, warum höchst sachverständige Mitglieder dieses Hohen Hauses dies aufgegriffen haben und diese Fake News hier wiederholen. Einfach so.
In Malta sind inzwischen mehr als 40 Verleumdungsklagen gegen Daphne Caruana Galizia erhoben worden, von Regierungsmitgliedern oder Personen, die der Regierung nahestehen. Nur wenige Kollegen springen ihr bei. In Malta sind alle Fernsehsender und die meisten Zeitungen in der Hand der Parteien und die Regierung hat bei weitem die größte Reichweite. Wer die Kollegin unterstützt, hat Konsequenzen zu befürchten, Klagen, Entzug von Werbeaufträgen. Tim Diacono von Loving Malta sagt, er habe die Gefährdung und die Isolation der Kollegin falsch eingeschätzt, so wie viele andere. Niemand wollte sich Angriffen aussetzen und alle hielten sie für unbesiegbar.
Tatsächlich sagte sie, kommt nur ihr Bastarde, mit allem was ihr habt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist mir scheißegal. Ich tue weiter das, was ich tue. Sie wirkte sehr stark, aber sie war nur ein Mensch. Das haben wir unterschätzt, weil alle gesagt haben, es ist Daphne. Sie kommt damit klar.
Am 28. August, 6 Wochen vor ihrem Tod, enthüllt die Journalistin ihren letzten Skandal. Der Oppositionsführer der Konservativen ist nach der Wahlniederlage im Juni zurückgetreten. Auf das Amt bewirbt sich der Anwalt Adrian Delia. Die Journalistin schreibt, er habe jahrelang ein geheimes Konto in Übersee genutzt, um Geld aus Prostitution zu waschen. Viele ihrer Leser wenden sich jetzt empört von ihr ab, auch Freunde und Kollegen. Sie bekommt Morddrohungen, nun auch aus dem Lager der Oppositionsanhänger. Zumindest, schreibt Daphne frustriert, könne ihr jetzt niemand mehr unterstellen, dass sie für die Opposition arbeiten würde. Trotz der Vorwürfe wird Delia mit 52,7% der Stimmen zum neuen Oppositionsführer gewählt. Chefredakteur David Lindsay wartet an diesem Samstagabend auf Caruana Galizias Kolumne, die am nächsten Tag erscheinen wird. Er chattet bis tief in die Nacht mit ihr über WhatsApp.
Nach dieser Nacht hat sie viel von ihrem Glauben verloren. Ihr letzter Satz war, die Situation ist hoffnungslos. Und ich glaube, es war am Ende wirklich hoffnungslos für sie. Eins der letzten Dinge, die sie mir sagte, war, David, ich habe das Gefühl, auf Treibsand zu stehen. Und ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Das war Ende September, wenige Wochen, bevor sie umgebracht wurde.
Wenige Monate später ist am Ort der Bombenexplosion kaum noch etwas zu sehen. In Bitnia ist es ruhig. Die Felder stehen in Blüte, Vögel singen. Wo das Auto ausbrannte, gleich an der Straße, steht ein Foto von Daphne. Ein lächelndes Gesicht mit warmen Augen. Daneben ein Transparent, auf dem Justice steht. Und daneben die rot-weiße maltesische Fahne. Später zeigt mir Caroline Muscat von The Shift News hunderte hasserfüllte und teilweise illegale Posts. Sie wurden am Tag des Mordes in den sozialen Netzwerken der Regierungsanhänger veröffentlicht. Einer schreibt, ich hätte die Bombe im Haus platziert, damit die ganze Familie hochgeht. Lach. Die Administratoren der Facebook-Gruppen schreiten nicht ein.
And these groups are managed by people working in ministries. They are paid by taxpayers. These are the people who are administrators on these groups.
Und diese Gruppen werden organisiert von Leuten, die in Ministerien arbeiten. Sie werden bezahlt von Steuergeldern. Das sind die Administratoren dieser Gruppen.
Erneut bitte ich die maltesische Regierung um eine Erklärung. Mich interessiert, warum die Administratoren nicht eingegriffen haben. Ich erhalte keine Antwort. Laut dem aktuellen Eurobarometer hat Malta die höchste Rate an Hate Speech in der Europäischen Union. Nachdem The Shift News erste Recherchen veröffentlicht hat, wird Caroline Muscat zum nächsten Ziel.
Daphne Caruana Galizia mietet, fortunatament, ist da iszerria tal-dura taha aada haja.
Eine Abgeordnete verteidigt im Parlament die Facebook-Gruppen und unterstellt, Muscat würde für die Opposition arbeiten und sie würde das Erbe von Daphne Caruana Galizia weitertragen, ihren Hass.
Wenn eine Abgeordnete mich im Parlament auf diese Weise mit Daphne in Verbindung bringt, ist das eine Botschaft, die rausgeht und dann in den Facebook-Gruppen verbreitet wird. Ich werde damit herausgestellt. Wenn auf Facebook Daphnes Tod gefeiert wird und niemand sagt, dass das falsch ist, ist das in sich selbst eine Ermutigung.
Selbstkritik sucht man bei den Politikern vergeblich. Obwohl Kritiker, Aktivisten und Oppositionspolitiker weiterhin Ziele von Angriffen in den Labour-Gruppen sind, wird dies als Ausdruck von Meinungsfreiheit gerechtfertigt.
One of those memes had a photo of Daphne.
Da wurde zum Beispiel ein Foto von Daphne gepostet und darunter stand, eine Hexe sind wir losgeworden. Und daneben war ein Bild von mir und darunter stand, hier kommt die nächste. Und ein Kommentar dazu war, oh, dann verdient sie auch ein paar Bomben.
That comment was never removed.
Dieser Kommentar wurde nie entfernt.
Running Commentary, 30. Juni 2017, 13.25 Uhr. Es liegt in der Natur meines Charakters zu denken, macht das Schlimmste, was euch einfällt, ihr Bastarde, bis ihr mir nur noch nach dem Leben trachten könnt. Wir werden sehen, wohin eure Besessenheit euch führt. Mit Freuden würden sie mich tot sehen, denn offensichtlich werde ich nur dann meinen Mund halten.
Eine Stimme ist verstummt. Viele andere haben sich erhoben. Die Demonstranten behaupten nicht, dass die Regierung Daphne Caruana Galizia ermordet hat, obwohl einige Regierungsmitglieder ein klares Motiv gehabt hätten. Minister Chris Cardona soll sogar mehrfach mit einem der Mörder gesehen worden sein, vor und nach der Tat. Wird solchen Spuren überhaupt nachgegangen?
We want justice and we need to be able to trust the people who are trying to find out who Daphne's murderer is.
Wir fordern Gerechtigkeit und wir müssen den Menschen vertrauen können, die herausfinden sollen, wer Daphne's Mörder sind.
Die Schauspielerin Pia Summit ist eine der Gründerinnen von Occupy Justice, einer der zivilen Antikorruptionsgruppen im Land, ebenso wie Ilke Niessa und andere NGOs. An jedem 16. des Monats versammeln sie sich. Gleich gegenüber vom Gericht, wo der Mordprozess stattfindet, steht das nationale Monument The Great Siege, die große Belagerung. Hier legen Bürgerinnen und Bürger Blumen nieder, zünden Kerzen an. In Malta gehen Menschen normalerweise nicht auf die Straße. Es begann mit spontanen Aktionen. Nach einem Jahr fordern die Demonstranten nun immer noch Gerechtigkeit.
Bis jetzt konnten wir weder dem Polizeichef noch dem Generalstaatsanwalt trauen, weil beide nicht getan haben, was sie tun sollten, als es um die Panama Papers ging. Daher, solange sie nicht entlassen werden, gibt es keine Gerechtigkeit.
Der Premierminister hat abgelehnt, den Generalstaatsanwalt oder den Polizeichef zu ersetzen. Stattdessen bezeichnen Regierungsmitglieder die Aktivistinnen öffentlich als Huren oder Hysterikerinnen. Im Internet erscheinen Drohungen und Boykottaufrufe, wenn Geschäftsleute bei den Mahnwachen erkannt werden. Der Hass gegen die Journalistin hat sich leicht auf die Demonstranten übertragen lassen. Wenige Tage nach dem Gespräch mit Pia Summit wird das Denkmal von der Regierung abgesperrt und verhüllt. Blumen, Kerzen, Bilder werden entfernt, wie schon unzählige Male zuvor. Die Anlage müsse renoviert werden, twittert der Kulturminister. Ich frage die Baubehörde, wann die Renovierung beschlossen wurde und ob sie mir die Nummer der Baugenehmigung mitteilen könnte. Ich bekomme keine Antwort. Aber die zivilen Protestgruppen ignorieren das Gerüst. Sie versammeln sich weiterhin vor dem Gericht.
Solange ich auf dieser Insel lebe, gibt es keine Alternative. Uns wurde gesagt, und ich nehme das sehr persönlich, seid still oder es passiert was. Niemand wird mich zum Schweigen bringen. Du stehst auf, du atmest, du stehst an der Gedenkstätte und protestierst. Das ist das Leben.
David Lindsay vom Malta Independent ist froh darüber, dass die Proteste schon so lange anhalten. Es sei ein kleiner Hoffnungsschimmer, sagt er.
Wenn es ein Erbe gibt, worauf Daphne vermutlich stolz wäre, dann, dass Menschen zusammenkommen und gegen das System demonstrieren, das sie so falsch fand. Sie tun das in ihrem Namen. Und sie würde wahrscheinlich sagen, macht nicht so einen Wirbel um mich. Es geht um das Land, nicht um mich. Trotzdem wäre sie stolz darauf, dass so viele Menschen, die dachten, sie hätten ihre Stimme verloren, tatsächlich ihre eigene Stimme gefunden haben, wegen ihr.
Alle von mir interviewten Personen und viele weitere Gesprächspartner haben mir jedoch auch gesagt, dass sie nicht daran glauben, dass die Drahtzieher des Mordes an Daphne Caruana Galizia je gefunden werden. Die gerichtliche Prüfung, ob Michelle Muscat, die Frau des Premierministers, eine Panama-Firma mit dem Namen E-Grant besaß, kommt zu dem Schluss, dass es keinen Beweis dafür gibt. Die maltesische Regierung wertet dies als Generalabsolution für alle Vorwürfe, die Daphne Caruana Galizia je erhoben hat. Und eine tote Journalistin kann nichts mehr dazu sagen.
Mit Freuden würden Sie mich tot sehen. Malta und der Mord an Daphne Caruana Galizia. Ein Feature von Iris Roman. Es sprachen Jean-Paul Beck, Kerstin Fischer, Susanne Fluri, Claudia Mischke, Gregor Höppner und Volker Risch. Ton und Technik: Christoph Rieseberg, Wolfgang Rixius, Caroline Thon und Thomas Widdig. Regie: Anna Panknin. Redaktion: Wolfgang Schiller. Die Recherche wurde unterstützt durch ein Stipendium des Reporterforums. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.